Hey Raff!
Hey Miki!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Leider nein, aber das werde ich jetzt ändern.
Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit.
Und die Aufnahme läuft. Ja, herzlich willkommen.
Willkommen Miki. Zurück.
Du, hast du heute schon über Filme gesprochen?
Oh nein, habe ich noch nicht.
Du Lügenbolzen.
Kann das sein?
Du Elendiger.
Ja. Lass uns über Filme sprechen.
Ja, haben wir denn einen ganz bestimmten Film heute?
Ja, heute gibt es einen Specialty und zwar den Film oder die Reihe oder das Thema Urotsuki Doji.
Was bedeutet das denn?
Also Urotsuki Doji ist ein Manga- und Anime-Werk aus den 80ern und übersetzt bedeutet das so viel wie das wandernde Kind. Das umherwandernde Kind oder Geschöpf oder Wesen. Und hat demnach auch direkt vom Titel her so ein bisschen Bedeutungsfreiheit, dass man da so ein bisschen was selber was auch reininterpretieren kann.
Ja, ey, interpretieren auf jeden Fall. Also wir haben den Film jetzt gerade geguckt und ungefähr, ich weiß nicht, vor 5 Minuten beendet. Ich kannte den vorher noch nicht und kannte das nur von Erzählungen, die du mir begeistert gegeben hast. Und ich muss sagen, Junge, 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 what the fuck have I just seen? So
ja.
Wild.
Ja.
Sehr, sehr wild.
Das freut mich, ich sehe aber trotzdem ein Lächeln in deinem Gesicht.
Ich bin sehr zufrieden, also ich bin ja immer sehr froh, wenn ich nach dem Gucken eines Filmes, der handwerklich absolut spitzenmäßig gemacht ist, sagen kann, sowas habe ich noch nicht gesehen.
Ja, das
in der Form.
Das ist doch schon mal positiv. Ne? Also es hätte auch sein können, dass dich das komplett abstößt, denn der Film ist auf jeden Fall sehr kontrovers betrachtet. Und hat auf jeden Fall auch rein filmhistorisch eine Bedeutung. Aber da kommen wir dann auf jeden Fall noch zu, würde ich sagen.
Mhm.
Vielleicht erzählst du erstmal die Handlung, die du mitgenommen hast.
Die Handlung, die ich mitgenommen habe. Ja, da bringst du mich direkt in eine unangenehme Lage. Weil
oh,
da, aber
oh,
alles gut.
Das wollte ich nicht.
Alles, nö, alles gut. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen und hatte da jetzt noch so einige Sachen zu verarbeiten abseits der Handlung. Aber
ja,
ich werde mein Bestes geben und gucken, ob ich die Handlung richtig verstanden habe. Also, es geht darum, dass alle 3000 Jahre eine Art Dämonenwesen kommt und die Welt, wie sie da in dieser Geschichte ist, neu ordnet. Und es gibt drei parallele Welten. Einmal die Menschen, diese Menschenbiester und die Dämonen.
Genau.
Die dann namentlich die Makai Welt sind, das ist die Dämonenwelt,
genau.
Die Yujinkai, was diese Beast World ist, und die Ninjinkai, was die Menschenwelt ist.
Genau, richtig.
So, und wir beginnen dann halt, also der Film fängt ja an noch relativ, also normal ist da gar nichts, aber relativ normal halt in so einem Highschool-Setting, Teenager-Setting.
Ja. Wo das ist
halt
eine Charaktereinführung.
Es ist eine Charaktereinführung, genau, und der erste Charakter, den man verfolgt, der wird ja so als Loser dargestellt, der, warum auch immer, sich im Basketballkorb versteckt, während...
Und in der Mädchenumkleide.
War das davor oder danach?
Ja, das war davor.
Das stimmt, so fängt's an, ne? Wie der in die Mädchenumkleide lugt und dabei jerkt. Das
ja,
ist die Einführung von unserem menschlichen Helden.
Ja. Ob das ein Held ist, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall die menschliche Hauptfigur. Und ja, so war das damals. Ich nehme einfach, ich sag einfach mal, das waren andere Zeiten. Nee, also
ja,
wir müssen gar nicht lange um den heißen Brei reden. Also Urotsuki Doji ist wirklich eine Grenzerfahrung in verschiedenen Bereichen. Und das auch mit absoluter Absicht. Es gibt da auf jeden Fall nicht nur das gezeigte Gewaltlevel, was hier so in der Form, außer vielleicht bei Fist of the North Star vorher nicht so groß gezeigt wurde, was wirklich auch sehr detailliert gezeichnet ist. Und wenn zum Beispiel Körper zerfetzen, dann sieht man nicht nur irgendwelche Blutspritzereien, sondern man sieht auch wirklich Gedärme, Innereien und das alles detailliert im Bild.
Mhm.
Und das war nicht unbedingt üblich. Also sowas wurde eher dann so schnell weggewischt, sozusagen, in einer kurzen Sequenz. Und das wird hier wirklich zelebriert. Und das zweite große Thema, was auch auf jeden Fall die Grenze ist, ist das Tabuthema, nämlich der erotischen oder der sexuellen Darstellung in Anime. Und
das haben die aber auch direkt mit Anlauf zerrissen.
Ja, zerrissen.
Das Tabu.
Ja, ja.
Das also, wurde zerstört.
Ja. Also man muss da ein bisschen auch verschiedene Sachen betrachten. Es gibt verschiedene Schnittfassungen, es gibt die Manga-Vorlage, kann ich auch was zu erzählen. Das ist auf jeden Fall alles nicht so von sich aus intendiert gewesen, sondern es hat sich alles im Laufe der Änderungen, die daran passiert sind, so entwickelt. Und also von der Story her geht es auf jeden Fall weiter. Man lernt die Hauptfigur Nagumo kennen.
Mhm.
Ich glaube, den Namen hat man jetzt noch nicht genannt.
Nein.
Von dem kleinen Wichser.
Wie er dann halt auch direkt mehr oder weniger eingeführt wird.
Genau, damit, also ist aber auch eine sympathische Einführung eigentlich, weil der spielt zwar so einen kleinen Perversen, der irgendwie im Hintergrund in der Mädchenumkleide sitzt, aber es ist trotzdem eine sympathische Figur, die direkt von Anfang an einen so mitnimmt und der wird von allen ausgelacht, der wird so ein bisschen anders dargestellt als die anderen und das heißt aber nicht, dass der grundsätzlich erstmal eine böse Figur ist.
Nee, gar nicht und das merkt man ja wirklich, also irgendwie, auch wenn das vielleicht nicht so klingt, weil man den jetzt so als Spanner, der da am Rumjerken ist, halt vor der Mädchenumkleide halt so eingeführt bekommt, aber genau, eigentlich ist der ja eher so ein bisschen arme Socke mäßig.
Ja.
Und man glaubt es vielleicht nicht, aber er kommt tatsächlich nicht unsympathisch rüber.
Genau.
Ne, der wird dann ja auch bloßgestellt da von diesem
Basketball. Der versucht auch zu helfen mehrfach. Ist auf jeden Fall ein netter Dude eigentlich.
Genau. Und ja, und dann passiert aber ja was mit dem. Aber da wollen wir gar nicht erstmal so vorgreifen. Du hast ja vielleicht auch gesagt, aus welcher Zeit der Film ist. Also da hatten wir ja eben schon ganz kurz das angesprochen. Meine Info war, dass der von 89 ist, wo du aber mich schon so schief angegrinst hast.
Ja.
Da berufe ich mich auf jeden Fall auf die IMDb-Seite, die ihn mit 1989 zeigt.
Ja.
Aber erzähl mal.
Also das Ding ist, also die Manga-Vorlage von dem Zeichner Toshio Maeda, den müsste man vielleicht mal erwähnen, der hat so eine Buch-, also Manga-Reihe gemacht und die ging von 1985 bis 86 und hat im Prinzip das Konstrukt mit dieser epischen Geschichte, mit dem Dämonengott, der alle 3000 Jahre kommt und dieses ganze Setting mit, es muss nach dem gesucht werden, wir müssen gucken, was wir tun können und so ein bisschen Apokalypse als Thema in der Dämonenwelt, wo aber auch Dämonen sexgierig sind, sozusagen, nach den leicht nicht sich wehren können Menschen. Und dieses ganze Manga-Vorlage, die viel mehr in die Richtung epische Geschichte und Charakterzeichnung geht, auch die Figur von einem Halbmensch, Halbbiest, der Amano Jaco, der auch die Geschichte im Prinzip die ganze Zeit begleitet und auf der Suche nach diesem Gott ist, die ist da zum Beispiel auch ganz anders und der ist so ein bisschen so ein rücksichtsloser Typ, der auch mit den Menschen nicht unbedingt nett umgeht.
Ja.
In der Buchversion.
Mhm.
Und auch seine Backstory und seinen alten Rivalen, den er schon ein paar Mal im Laufe der Jahrhunderte getroffen hat, wird da viel mehr ausgeleuchtet. Also es ist, in der Buchreihe geht es noch viel mehr um die Hintergrundstory, die dann 1987 nämlich in eine Original Video Animation, also OVA, das kennt man vielleicht, wenn man sich mit Manga oder Anime schon mal beschäftigt hat. Da gibt es halt, da gab es den Videomarkt, das spielt alles eine Rolle, auch von der Zeit her. Also der Videomarkt war gerade auf großem Kurs, dass man sich halt Videosachen leihen konnte, die man so im Fernsehen nicht finden konnte. Und dann wurden Anime-Studios und Produktionsfirmen, die waren dann auf jeden Fall auch nicht mehr darauf beschränkt, was man im Fernsehen zeigen darf, und konnten dann Videoproduktionen raushauen, ohne sich an irgendwelche Limits zu halten. Und es gab auch noch nicht so eine Art Alterseinstufung für mit so Zwischenebenen. Es gab nur schmierigen Sexkram oder alles für alle verfügbar. Ne? Mhm. Und das hat sich halt alles auch unter anderem mit diesen OVAs geändert, weil da auf jeden Fall dann wirklich extreme Beispiele rauskamen, wie eben schon genannt Fist of the North Star, was auf jeden Fall auch gewaltexzessiv ordentlich auf die Tube drückt. Und in dieser ersten OVA, das geht ungefähr 40, 45 Minuten, wurde dann Urotsuki Dojo geboren, also der Anime, der wiederum, was ich eben schon sagte, die Charakter ein bisschen alles verkürzt, die Backstory ein bisschen verkürzt und dann viel mehr Wert darauf gelegt hat, wir bringen da ordentlich viel eine Schippe Gewalt rein und wir bringen da Sex rein. Und das machen wir auf jeden Fall so, wie wir das uns vorstellen, und drücken da auch richtig auf die Tube, so wie ich eben schon gesagt habe. Ne? Und genau das passiert auch innerhalb schon der ersten 5-6 Minuten dieser Geschichte. Denn eine der Lehrerinnen an der Schule nimmt nämlich dann eine Mitschülerin von Nagumo, den wir eben schon vorgestellt haben. Namens Akemi, genau. Die nimmt die mit in ihr Büro, um mit ihr was zu besprechen. Die Akemi ist noch völlig naiv und folgt einfach der Lehrerin. Und da stellt sich dann halt direkt raus, innerhalb, wie gesagt, weniger Minuten zerfetzt Haut, kommen tentakelartige Gliedmaßen, die dann Akemi vergewaltigen quasi. Und die Lehrerin sich als Dämon entpuppt. Und da wird direkt das übernatürliche Element sehr, sehr stark aufgegriffen. Aber es wird auch exzessiv, in dieser Anime-Version zumindest, wird nämlich dann auch Wert darauf gelegt, dass diese Sexszenen sehr präsent sind. Das hat sich nun mal verkauft.
Ja, und da muss man auch sagen, ne, also da halten die ja gar nicht zurück. Das ist Hentai.
Ja, das ist ja auch so ein Begriff, der damit immer als Synonym gilt. Aber in der ursprünglichen japanischen Version auf der OVA waren, auch wenn die Sequenzen die gleichen waren, waren aber die wirklich grafisch expliziten Genitalien, die gezeigt werden, geblurrt. Also die waren entweder in einem Schwarzlicht oder da war wirklich ein Blurfilter drüber, sodass man das gar nicht in Detail gesehen hat, was da wirklich passiert. Und jetzt zu der Geschichte mit dem Jahrgang, deswegen habe ich ja eben angefangen, das aufzuzählen, kam nämlich dann ein Jahr später, kam die zweite Episode raus. Die ist dann ungefähr der Story-Abschnitt mit Niki. Mhm. Und 1989 kam nämlich dann die dritte OVA raus. Und da haben dann alle drauf gewartet und die hat sich dann enorm gut verkauft, dass sich das Studio überlegt hat, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Reibach und wir bringen das Ganze jetzt sogar ins Kino. Und machen dann Filmschnitt draus. Aus diesen drei Episoden wurde dann ein Film zusammengeschnitten, der dann aber den Schnittauflagen des Kinos Herr werden musste. Und so wurde der auf 106 Minuten runtergekürzt, was aber eigentlich fast nur die sexuell-grafischen Elemente rausnimmt. Und das Ganze immer ein bisschen verkürzt, wenn da sowas passiert. Aber storytechnisch bis auf wenige Ausnahmen nichts verändert. Es wurde sogar noch ein bisschen Backstory weiter rausgenommen, um den Film auf eine, auf diese Laufzeit zu bringen.
Ja.
Was Story. Auch mit 106 Minuten auch damals schon eine Laufzeit war, die einen normalen Film schon überschritten hat.
Und ja, man muss auch sagen, die Story ist auch nicht das Skandalöse an dem Film. Ne? Das ist ja im Prinzip,
nicht.
Also was heißt normal? Es ist eine coole Story, aber es ist eine Dämonen-, Endzeit-, Dystopie-, Horror-Monster-Story.
Genau. Ja, und so kam es, so ist es halt nun mal, dass dieser Filmschnitt auf 1989 gecredited wird. Obwohl das eigentlich schon 2 Jahre vorher begonnen hat und gezeichnet wurde. Hat sich aber enorm gut verkauft. Und auch dieser Kinoerfolg hat dann nämlich Wellen geschlagen. Jetzt muss man sich aber auch nochmal die Zeit vorstellen, in der das Ganze passiert ist. Das war also Ende der 80er, Anfang der 90er, war das ein riesen Verkaufsding. Und ungefähr in dem gleichen Zeitraum lief gerade der Film Akira durch alle Münder, der auch ein Welterfolg geworden ist. Der ist nämlich von 1988, der ist sogar ein bisschen später entstanden als die Ursprungsgeschichte. Und Akira hat auf jeden Fall auch international andere Studios und Labels darauf aufmerksam gemacht, dass da ein Markt entsteht und dass es da eben nicht nur Zeichentrick für Kinder gibt, sondern auch ein ganz anderer Markt noch bedient werden kann. Und die haben sich dann die Rechte 1991 oder so, haben dann internationale Labels sich die Rechte an dem Ding geholt und haben den dann auch international vertrieben. In England und in Amerika gab es dann nämlich auch diese Filmfassungen. Die wurde dann in verschiedenen Ländern auch nochmal verschieden gekürzt, weil immer noch sehr viel explizit drin war, aber da wurde dann auch Gewaltkürzung vorgenommen. Und eine von diesen am Schluss übrig gebliebenen Fassungen, die dann auf der Manga Video Entertainment Videokassette in England vertrieben wurde, die hat es dann in meine Hände geschafft.
War der in England nicht auch eine Weile verboten?
Das kann durchaus sein, ja.
Okay, ich meine, das was gelesen. Aber okay, die hat
also
dann den
ich
Weg
meine,
in deine
das
Hände.
War gerade die Zeit, wo diese in England diese Videonasties eigentlich schon wieder zurückgegangen sind und die wollten nicht mehr alles einfach aus Prinzip verbieten. Aber das kann ich nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass von dieser Laufkette von den ursprünglichen 3 Episoden, alles, was immer weniger geworden ist als Film, ist dann irgendwann bei mir angelangt. Und ich habe den dann als viel zu junger Mensch viel zu früh gesehen. Und der hat tatsächlich, ist das einer der ersten Filme, die ich bewusst als Anime aufgenommen habe, neben Akira, neben Sailor Moon, was war nämlich dieselbe Zeit, und ja, Urotsuki Doji und Fist of the North Star, und dann ging das in der Zeit so weiter, dann kamen ja auch schon die ersten, damals nannte man das noch Japanimation, da gab es den Begriff Anime nämlich noch nicht. Also zumindest nicht westlich. Und ja, Manga Video spricht auch für sich, dass man dann einfach gesagt hat, okay, da muss dieses Wort Manga können wir irgendwie verwenden, obwohl das eigentlich nur ein Buch beschreibt. Und diese Zeichenart. Und das wurde dann im Prinzip für mich zu einem der Sachen, wo ich sage, das hat auf jeden Fall ein Level gesetzt, was auch nicht mehr erreicht wurde. So. Und
ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Also ich wüsste auch nicht, was da an das Level rankommt, außer du guckst dir halt wirklich speziell irgendwelche Hentais an.
Und das ist aber genau das Ding. Das ist eben nicht die ursprüngliche Sache gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber in den Mangas werden keine Genitalien gezeichnet. Und in der ursprünglichen Japanimation OVA, da war eben auch alles ausgeblurrt. Und das, was wir heute gesehen haben, ist eine um alle Szenen erweiterte Langfassung, die dann nachträglich wieder retuschiert wurde und Sachen wieder dazu gezeichnet wurden, die gar nicht da waren.
Mhm. Und wurden die damals nicht gezeichnet, um japanischen Zensursachen zu entgehen, ja, für den Kino? Okay, genau. Das war dann der Hintergrund. Und auf welchem Weg? Du hast ja gesagt, aus England kam das. Dann hast du das dann auf DVD oder noch Videokassette bekommen? Noch auf VHS?
Ja, ja, klar. Also das war schon wirklich dieselbe Zeit. Also es war so 92, 93, 94, irgendwas um die Ecke.
Ach krass, hast du den da schon gesehen?
Ja.
Ja, okay, da warst du ja wirklich nur jung.
Ja, da, das ist schon lange her, aber... Nee, da war ich wirklich, also ich war wirklich viel zu jung, aber das Ding hat mich, also ich bin ja auch zu der Zeit schon ein absoluter Film- und Horror-Nerd gewesen und das hat mich auch genau aus diesem Horror-Aspekt erreicht. Und das, sowas habe ich auch nicht mehr gesehen. Also auch diese, wie gesagt, diese damalige, das für mich war das Highlight, waren diese Gewaltdarstellungen, die in keinem vergleichbaren Werk jemals so gezeigt wurden und aus dieser selben Zeit stammten. Das ist also nichts, was irgendwie bewusst auf Retro gemacht ist oder bewusst gesagt wurde, wir machen das jetzt so und so oder wir setzen das so rein. Kann man nicht von der ganzen Reihe sagen, komme ich vielleicht später noch zu, aber ist auf jeden Fall ja, war ein Ding, das einfach Grenzen gesprengt hat. Nicht nur von der Darstellung, sondern auch von dem Vertriebswesen und der Publik, der Bekanntheit in anderen Ländern. Das ist wirklich ein historischer Fakt, dass dieser Film nicht nur dazu beigetragen hat, dass andere Länder darauf aufmerksam geworden sind, damit eine kleine Mark zu machen. So, damals gab es noch die D-Mark. Sondern gleichzeitig ist aber dadurch, dass das in der Anime-Variante noch viel exzessiver mit den Sexszenen gezeigt wurde, gab es da auch einen Markt. Und das ist gar nicht mein Punkt, weil das Problem, was dadurch entstanden ist, sind die Folgetitel. Es ist nämlich dann so, diese Filmschnittfassung und auch zwei weitere OVA-Episoden, die dann kurz darauf kamen, auch schon 1990 oder 91, kam schon die vierte und fünfte Episode. Die waren noch ungefähr gleich, aber weil sich das dann international, 1992 muss so ungefähr der Umbruch gewesen sein, oder 93 vielleicht. Und da hat sich das aber dann wieder durchgesprochen und durch diese ganzen Lizenznehmer, die es dann aus aller Welt gab, hat das Anime-Studio, die diese OVAs produziert hat, das ein ganz anderes Feedback bekommen und hat den Fokus mehr auf den Sexpart gelegt. Und so wurde das aber dann auch wieder zurückgemeldet. Dann wurden die nächsten Geschichten gezeichnet und gemacht. Und die weitere Reihe der OVAs geht dann leider immer mehr in Richtung Sex und exploitativ und nur noch schlimme Sachen, Vergewaltigungen und viel mehr Details und Genitalien. Und das hat der ganzen Reihe nicht gut getan. Und das, was ursprünglich in dem Manga geschaffen wurde, war eine viel epischere Geschichte, die immer im Verlaufe der Änderungen weiter rausgekürzt wurde und dann nur noch auf den Sexkram reduziert ist. Und deswegen leider der Film auch als Synonym gilt für die Geburtsstunde des Tentakel-Sexfilms.
Ja, weil davon muss man auch sagen, gibt's einige Szenen, wo gibt's so Tentakelpimmel halt durch die Welt fliegen und ja, und ihr Unheil halt anrichten. Auf jeden Fall, ja, schade, dass sich das so in die Richtung entwickelt hat und letzten Endes der Film darauf auch reduziert worden ist, weil, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so eine Ahnung macht, das ist wirklich, also im Mittelpunkt steht eigentlich der Kampf gut, böse und irgendwie was dazwischen. Und es ist halt wirklich eine epic Story.
Ja.
Die auch,
wie gesagt, Apokalypse.
Bitte?
Apokalypse
auf jeden Fall. Apokalypse, Ende der Welt. Und du meintest ja auch eben schon, dass das so zur Zeit von Sailor Moon und so auch, dass du das damals mitbekommen hast. Ich bin ja jetzt nicht so der Sailor Moon-Experte. Ich habe mir irgendwie letztes Mal die ersten 5 Folgen angeguckt und das ist es so ungefähr. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich fand, die Monster sahen sehr ähnlich aus. Jetzt in dem und in den Sailor Moon-Filmen, was so das Monster-Design, nenne ich es mal, aussah. Zumindest musste ich daran denken, auf jeden Fall.
Ja.
Minus die Tentakeln.
Also ist auch tatsächlich so, wenn man das wirklich nochmal abstrahiert, die Manga-Vorlage von der Geschichte und die OVA-Adaption sind wirklich zwei verschiedene Sachen, weil die selbst auch diese Monster-Designs sind für die Anime-Version nochmal neu gemacht worden. Also die Monster, die sind gar nicht so aus in der
Also im
ursprünglichen.
Manga sehen die anders aus.
Genau, also bis auf der Chojin selber,
Ja,
das ist
Shoujin
dieser.
ist das Hauptmonster, worum es geht,
Genau.
wo auch diese Zwischenmenschen halt auf die Erde kommen, um den zu finden.
Ja. Und also der Monster Design habe ich mir dazu auf jeden Fall noch notiert, auch was. Und zwar unter anderem derselbe Mensch, der dafür die Monster Designs verantwortlich war, hatte auch später bei zum Beispiel Genocyber, was man vielleicht schon mal gehört hat, oder Ghost in the Shell sogar seine Finger mit drin gehabt, als Art Director und sowas.
Ghost in the Shell war ja mein erster Einstieg in die Anime-Welt. Also das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, abseits von Zeichentrickfilmen natürlich, dass es sowas gibt wie düstere, ernsthafte Story, aber halt gezeichnet.
Ja, jetzt müsste man vielleicht, also um das auch so insgesamt von der Produktion so ein bisschen einzuordnen, gibt es auf jeden Fall einige Sachen, wo jetzt vielleicht ein paar Anime-Titel einfach gedroppt werden müssen, wo man dann weiß, so ungefähr das einzuordnen, was das auch für eine Qualität ist, weil die Animation dafür, dass das, wie gesagt, von 1986 oder 87, habe ich ja eben gesagt, ne, 87, ist auf jeden Fall eben nicht dieses ganz langsame Erzählweise aus den 80ern in den Animes, die man teilweise noch kennt, von Anfang der 80er. Und also der Regisseur selber, der jetzt diese Anime-Version gemacht hat, der hat zum Beispiel auch ein paar Episoden von Captain Future gemacht. Und der Drehbuchautor, der die Manga-Vorlage umgeändert hat in das, was man als in der OVA bekommen hat, hat zum Beispiel Shaman King, heute kennt man vielleicht Shaman King oder Full Metal Alchemist seine Finger drin gehabt. Also da sind viele, die heute immer noch im Business sind, auch im Hintergrund gewesen. Und dann habe ich mir noch notiert, den Namen des Herrn konnte ich mir leider nicht merken, aber der Animation Director, das ist ja auch nicht gerade unwichtig in so einer Produktion, ist zum Beispiel auch heutzutage noch bekannt für Sachen wie Doraemon, Bleach und Dominion Tank Police. Also das sind alles Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat oder wenn man sich im Anime-Bereich so ein bisschen versiert ist, dann denkt man so, ach so krass, ja, dann war das ja auf jeden Fall eine krasse Einheit, die alle an einen Platz zu kriegen auch, ne?
Man merkt auf jeden Fall, dass da Talent am Start war. Also das siehst du halt daran, wie es gezeichnet ist, weil es ist wirklich sehr, sehr cool gezeichnet. Also ich finde der Zeichenstil sehr, sehr geil. Man sieht ein bisschen, dass es ja eine andere Zeit ist. Moderne Animes sind da auf jeden Fall anders. Vor allem, wenn man so diese Kameraschwenks hat, dann ist das alles mittlerweile ja ganz anders animiert, dann halt auch mit Computerhilfe. Da hast du dann
Aber
hier
es
noch
ist auch
etwas
trotzdem
mehr so Stadt.
untypisch, diese Schwenks und diese Winkel und alles sind trotzdem auch untypisch für ein Anime dieser Zeit. Die sind wirklich, also es gibt zum Beispiel ruhige Sequenzen, wo sich unterhalten wird oder wo vielleicht Liebe gemacht wird, aber es gibt dann plötzlich einen Schlag, dann kommt schnellere Musik, dann
Ja, und das
kommt
meine ich gar nicht. Ich meinte jetzt echt
und
eher, wenn da Bewegung im Bild ist, dass du die Nicht-Figuren hast, also wenn du dann da halt irgendwie so ein Setting hast, ob es jetzt ein Sporthalle ist oder was auch immer, dass das dann sehr statisch ist, das Bild, und
ja.
sich halt nur wenig Sachen bewegen. Das hast du ja mittlerweile, ist das ja ein bisschen anders gelöst, sowas.
Ja.
Da merkt man, das meinte ich, dass man da noch so merkt, dass das halt etwas älter ist. Macht aber, finde ich, nichts, weil das zum Charme beiträgt und es ist halt trotzdem sehr, sehr nice gezeichnet einfach.
Ja, also es kommt aus einer Zeit, wo auch Bubblegum Crisis oder sowas entstanden ist, ne? Also da muss man auch mal diese Animation gegenhalten. Ja, und dann gibt es auch auch das ist so ein Fun-Fact, weil in Japan, wie gesagt, hat er sich ja auch gut verkauft, weil die sich eben nicht an die Fernsehregularien halten mussten. Da war dann aber auch diese Titel, die waren dann auch verschämt. Und die Leute, die dann sowas geguckt haben, waren dann auch direkt perverse, die sich dann OVAs geholt haben, egal was es war. Also selbst wenn das ein OVA von einer Serie war, die überall gerade lief, da war man direkt abgestempelt als Otaku. Und das war dann auch direkt ein Überbegriff für Perverse. Ne? Also die gucken sich sowas alleine an, also müssen die schmutzig sein. So, ne? Und da haben dann auch einige von dem ganzen Cast and Crew, sag ich mal, die dahinter steckt, haben dann auch ihre Namen gar nicht preisgegeben.
Aus Angst vor sozialer Ächtung.
Ja, aus Angst vor Ächtung oder vor schlechten Credits einfach. Und heutzutage werden die sich wahrscheinlich dafür in den Finger beißen.
Ja, könnte ich mir vorstellen, weil der ist ja wirklich kultig geworden. Allerdings muss ich auch sagen, man kann schon auch verstehen, absolut, wenn Leute sagen, ja, okay, nee, darauf habe ich jetzt so gar keinen Bock.
Absolut.
Weil das ist schon speziell auf jeden Fall. Ja.
Das ist alles auf 11 gedreht, alles.
Genau, das ist komplett auf 11 gedreht. Was man aber, also welchen Fehler man nicht machen sollte, weil das, damit täte man dem Film unrecht, wenn man sagt, ja, okay, das ist kranker Scheiß und irgendwie will ich mir nicht angucken. Aber man sollte schon anerkennen, dass das mit Können, Talent gemacht ist und ja, diese Grenzüberschreitung oder das Provokative in dem Film, der bewusste Tabubruch, der ist zwar schon gewollt, aber auch wenn das jetzt vielleicht nicht so rüberkommt, hat es ja trotzdem künstlerischen Anspruch und ist ja doch irgendwie in eine Story eingebettet.
Auf jeden Fall. Also es ist eben nicht so, wie man sich jetzt heutzutage vielleicht ein Hentai, Manga, Porno, Anime, Gedöns irgendwie vorstellt, so dass es dann irgendwelche faserigen Stories gibt oder kurzzeitige Dialoge und dann wird 10 Minuten lang gezeigt, wie irgendwelche Figuren miteinander pimpern. Das ist das nämlich nicht, sondern das ist eine Story. Und du kriegst die Story und in dieser Geschichte sind verschiedene sexuelle Elemente eingebaut. Aber es geht nicht darum, dass man eben nur darauf hinausläuft, wie bei einem Porno. Ne? Das ist eben nicht der Fall. Der hat schon eine Tiefe und eine Geschichte und leider, wie gesagt, ist das im Laufe der verschiedenen Änderungen und Kürzungen und der Historie dann immer weniger geworden. Und auch die der Mangaka selber, Toshio Maeda, der dann ja quasi sein Werk als internationalen Erfolg feiern durfte, was auf seiner Idee beruhte, der hat das auch falsch verstanden, das Feedback, und hat dann auch immer weiter das Ganze noch weitergetrieben und spätere Werke waren dann wirklich Pornokram, die wirklich keine Story mehr bieten. Wo ich jetzt nämlich zu dem Umkehrschluss komme, zu der Fassung, die wir nämlich geguckt haben, ist ja wie gesagt einmal wieder eine restaurierte Langfassung mit allen Szenen, die da drin sein sollten, sollte es werden. Und dieses auch in Zusammenarbeit mit dem Schöpfer selber, also mit Toshio Maeda selber als begleitende Kraft, der dann nochmal sagen sollte, ja, war das denn so und so? Und die haben dann auch wieder diese Szenen wegretuschiert und zusätzlich noch Sachen wieder dazugenommen, die vorher gar nicht gezeichnet wurden.
Ja, ich glaube einfach, da war das Ziel ja einfach nochmal eine Schippe drauflegen.
Der ist inzwischen so verdorben, dass der das normal findet, das wieder dazu zu zeichnen.
Ja.
Das ist so ein Lukas-Hack.
Meinst du, es war vielleicht so, dass der das von Anfang an haben wollte, aber sich noch so ein bisschen zurückgehalten hat damals?
Also
weil das damals
in der Anime-Variante hatte der eigentlich ja gar nichts zu suchen.
Ja, aber war der da nicht irgendwie auch, als weiß ich nicht, Berater dabei? Wurde der gefragt irgendwie zu seiner Meinung?
Story bei. Ne? Nur die Story war für
Die Story, okay. Und sonst war der aber gar nicht involviert in die OVAs auch.
Nee.
Ja, okay. Ja, wäre interessant, den mal zu fragen, um zu wissen, wie der das sieht. Ja, aber es ist wild, weil du meintest ja auch, glaube ich, ne, sind 20 Minuten dazugekommen.
Ja.
Jetzt in der neuen Fassung. Der Film,
also
der
bei den, das sind die 20 Minuten, die auch in den ursprünglichen drei OVAs auch da waren. Ne?
Ja, aber die sind, genau, die wurden, da wurde nichts neu gezeichnet, sondern nur retuschiert und nochmal eine Schippe draufgelegt, ja, an expliziten Darstellungen.
Ja, genau. Ja. Und das hätte gar nicht sein müssen, denn ich sage ganz ehrlich, dass ist so, das ist eigentlich wieder meiner Natur, und zwar habe ich da lieber die kürzere Fassung. Also für mich ist die ultimative Version eigentlich das, was ich als erstes gesehen habe, und die war wirklich bis aufs wirklich kleinste, runterreduzierte, geschnittene englische VHS, weil da war am wenigsten Sexkram drin. Mhm. Und die Story war da und die Gewalt auch.
Ja, die kommt da ja
auch. Das war für mich der Punkt.
Zu knapp auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe das ja jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen und kannte es nur von Erzählungen von dir, wie du mir ganz aufgeregt erzählt hast, was es da für einen tollen Anime gibt. Ja. Deswegen habe ich halt natürlich auch einen anderen Blick drauf. Ne? Also der ist ja für dich halt einfach so, wie du, man so Sachen ja das erste Mal sieht, gerade wenn einen das so wegflasht,
ja,
ist das ja einfach halt dann so die Sache.
Ja, und das ist...
Ich fand jetzt so, also dadurch, dass ich den jetzt halt auch gar nicht anders kenne, hat sich das jetzt für mich nicht so aufgezwängt gefühlt, dass es nur gemacht wurde, um irgendwie nochmal so diesen Tabufaktor hochzutreiben oder den Provokationsfaktor, sondern es hat sich da halt schon in den Overall-Ton vom Film eingebettet, und ich persönlich fand es jetzt eher so, dass das für mich das bisschen interessanter gemacht hat, weil, wie gesagt, weil ich diese Mischung halt aus eben Endzeit, Battle, Hentai und Gewalt einfach so noch nicht gesehen habe. Und ich, also ich habe mir echt bei einigen Szenen gedacht so, Junge, 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 was guckt man sich hier gerade eigentlich an?
Mhm. Kann ich auch absolut verstehen.
Abseits von den Szenen, die da halt sind, ne, da sind ja auch einfach so Sachen, wie casual sich da Charaktere halt beim Zugucken von irgendwelchen Leuten einen runterholen halt, und ob das jetzt Männer oder Frauen sind, das machen ja beide. Das macht ja auch hier diese Halbdämonen-Schwester von Amano, die Megumi,
ja,
die macht das ja. Dabei haben die dann halt noch ihren kleinen Gnomfreund. Was ist das eigentlich?
Ja, ist halt auch so ein Halbbeast.
Also eigentlich so ein Halbbeast, was irgendwie, weiß ich nicht, aussieht wie so eine kleine Katze
der,
in
Humanida-Form. Der spielt wohl auch in den Mangas auch eine größere Rolle.
Der Kuroko?
Ja.
Mhm. Und genau, wie casual da solche Sachen passieren. Ja. Oder halt die Hauptfiguren laufen eine Promenade entlang und da fummeln die Leute auch halt irgendwie rum. Das war schon witzig und hatte also immer noch so diese Prise von japanischer Naivität, was dieses Thema ja auch oft angeht. Auch in so modernen Produktionen hast du ja, ja, eigentlich immer, also die Männer sind ja immer pervers. Ja. Ob es die Hauptfigur ist oder nicht, aber die sind dabei ja trotzdem lieb.
Ja. Und nur hier geht es über Höschenblitzer hinaus halt. Ne?
Hier geht es auf jeden Fall über Höschenblitzer hinaus, aber es ist genauso casual.
Ja.
Das ist halt so.
Das stimmt.
Ja, ja, wild. Der Soundtrack, der ist mir auch sehr positiv, ja, aufgefallen. Der klang, finde ich, sehr wie ein Videospiel. Also ich hatte manchmal so, das hätte ich mir 1:1 vorstellen können in einem Videospiel, in einem Level, wo du rumläufst und dann so diese, ja, 80s-Synth-Mucke hast, genau, aus der Zeit. Aber auch sehr, sehr cool.
Ja, finde ich auch total gut. Also nicht nur, dass der immer an den richtigen Stellen auch im Hintergrund schön dudelt oder bei schnellen Actionsequenzen, wo dann gekämpft wird, völlig aufdreht und Synthi-Score raushaut. Das ist immer genau on point. Und also der Composer davon, der hat gar nicht so viele andere Sachen gemacht. Der hat die komplette Reihe weiterhin begleitet musikalisch. Hat aber ansonsten noch einen großen Credit gehabt bei Battle Royale von
ja, genau. Ich komm grad auch nicht, also, drauf. Aber du meinst den halt
den
von...
Den Battle Royale von 2000.
Genau.
Der, ja, darf man den erwähnen?
Ja, klar. Warum nicht?
Ja, da hat er auf jeden Fall auch den Score mitgemacht und unabhängig jetzt von dem Mozart Stück, was bei Battle Royale auch sehr präsent ist, hat derselbe Composer wie bei Urutsuki Doji den Score gemacht.
können dazwischen nichts?
Dazwischen nichts viel, nee.
Krass.
Die, also wie gesagt, die Rutsuki Dōji-Reihe, die geht ja noch viele Geschichten weiter. Also auch die Anime-Version. Aber ist dann immer weiter in Sex und Rape-Zeug abgedriftet, sodass das irgendwann uninteressant wird, einfach leider. Die haben kaputt geschrieben. Und, aber da hat er auch weiterhin die Musik für gebracht.
Mhm. Ja, und wir haben uns den ja jetzt auch angeguckt, weil der jetzt relativ frisch re-released ist in Deutschland. Der war ja bis 2020 einfach indiziert in Deutschland und ist dann von der
Liste. Der ist auch nie erschienen in Deutschland.
Genau,
vorher,
ist halt nie erschienen, man muss dazu auch sagen,
die haben die, alle auch die ausländischen Versionen wurden indiziert und nicht verfügbar gemacht.
Genau, und dankenswerterweise gibt es mittlerweile eine deutsche Synchro. Ne, wie ja auch so dieser Anfangstext bei dem Film sagt, das war ein Herzensprojekt von Cinestrange heißt das Label.
Cinestrange, ne? Genau.
Ich wollte es nicht falsch sagen. Cinestrange, die Synchro wirklich und die Restauration und den ganzen Schnitt und so, also das muss man wirklich sagen, mit Herzblut gemacht haben. Und die klingt sehr cool, die Synchro.
Ja.
Ich fand jetzt auch, weil, ne, wir hatten das ja zum Beispiel beim letzten Mal, wo wir über die Farben der Nacht gesprochen haben, wo eine Synchro, die dann 20 Jahre später kam, merklich nicht gepasst hat.
Ja.
Irgendwie schon allein vom Ton her oder vom Klang der Aufnahme. Irgendwas ist halt komisch. Das hatte ich hier gar nicht. Also jeder Sprecher war irgendwie cool. Mir ist jetzt kein bekannter Sprecher aufgefallen. Zumindest kannte ich da keinen von oder habe keinen erkannt. Aber alle machen einen 1A-Job.
Ja.
Also so, dass man irgendwann wirklich auch gar nicht mehr an die Synchro denkt, sondern aber eben der Geschichte folgt und die gar nicht auffällt, was ich sehr, sehr positiv empfinde.
Mhm.
Das heißt, dass die einfach gut war und gepasst hat.
Genau, also die war wirklich solide, fand ich auch. Da waren auch, muss man ja auch sehen, das ist ein Label, die den Film auf Antrag haben deindizieren lassen und damit er von der Liste fliegt und die sich an die Arbeit machen können, um das ganze Werk dann nochmal zu releasen. Und die haben dann auch selber die Kohle in die Hand genommen, um das synchronisieren zu lassen, weil es das eben nicht gab. Und dafür ist das absolut solide. Und da gab es dann leider letztes Jahr, als das rauskam, direkt viele Internetkommentare, sage ich mal, die dann darum gehetzt haben, wie billig das denn klingt und dass diese ganze Farbfilter und was heutzutage so gemacht wird, wenn ein Film aufpoliert wird, dass da alles falsch sein, das geht nicht und dies und das. Aber da muss man sich wirklich dann bei dem Label selber bedanken und sagen, nee, ihr habt das richtig gemacht, denn die Synchro ist wirklich okay und die Bildkomposition ist 4:3 geblieben. Und wurde nicht künstlich auf 16:9 nachträglich verändert.
Mhm.
Weil, wie gesagt, auch die Absegnung von Toshio Maeda selber, der hat gesagt, nee, das Bildformat ist schon richtig so. Das bleibt auch so.
Ja, nein. Ey, und da sieht man ja auch vielleicht noch auch daran, mit wie viel Herzblut die da dabei waren, dass der Maeda da auch selber involviert war und die den ja auch so nach seiner Meinung gefragt haben. Und dass der da auch mitgearbeitet hat.
Ja, es gibt wohl einen kleinen Schnitzer, den die sich da erlaubt haben oder geleistet haben. Und demnach kann man leider nicht von einer vollständig komplett ungekürzten Fassung sprechen. Denn es gibt leider Cut-Frames Frame-Cuts, die quasi bei Bildwechseln, weil die wirklich auch alles Stück für Stück durchgegangen sind, gab es dann leider ein paar menschliche Fehler und die haben ein paar kleine Bilder rausgeschnitten, die hätten da sein sollen und damit eine Szene sogar ein bisschen verändert. Mhm. Aber ich finde, das ist wirklich nicht zu bemängeln, sozusagen, weil ob man jetzt in zwei Bildaufnahmen mehr sieht, wie die arme Akemi sich masturbieren soll unter Zwang.
Von einem Charakter, das ist vielleicht auch noch storymäßig, das ist einer der zweiten männlichen Menschenfiguren, die eine größere Rolle bekommen. Der geht auch zur Schule mit Akemi und Magumo und der wird eingeführt als Akemi und Nagumo schon ein Paar sind. Und er wollte sie dann halt auf ein Konzert einladen. Sie ja, läuft dann aber halt schon weg.
Er ist eifersüchtig.
Genau, eigentlich ist er ja auch ein lieber Kerl, aber dann kriegt man so ein bisschen Background-Story.
Der wird von den Dämonen halt beeinflusst.
Ja, aber zunächst einmal sieht man ja noch die Background-Story, wie seine Eltern ihn schlagen, wie die ihn erniedrigen auch, wie die richtig fies zu dem sind. Und das Ganze führt dann halt irgendwann dazu, dass der genau von den Dämonen halt beeinflusst wird. Und das ist auch eine interessante Szene, weil was geben die dem dann halt, damit der halt stark wird? Die geben dem halt irgendwie so einen Dämonenpimmel und dann soll er sich halt seinen eigenen Pimmel abschneiden und darauf den Dämonenpimmel setzen, was der dann halt auch macht und dadurch wird der dann halt so zunächst mal zum Antagonisten und böse und kämpft halt gegen die beiden und stirbt dann aber eigentlich als Guter, weil ne, der, irgendwann kommt dann doch das Gute in ihm wieder zum Vorschein, aber dann ist es halt schon zu spät und er stirbt.
Ja.
Aber ja, auch also das schon so.
Also in dieser Sequenz, wo die sich auf jeden Fall gegenüberstehen und er sie zwingt, zu zeigen, was sie bereit ist zu tun, um Nagumo zu retten. Da gibt es wohl ein paar kleine Bild-Szenenwechsel, die halt im nachträglich dann fehlen und bemängelt werden von den Leuten. Da gibt es dann direkt einen Shitstorm, obwohl sich das Label überhaupt erstmal die Mühe gemacht hat, das Ganze zu restaurieren. Ne? Hm. Also finde ich irgendwie falsch angesetzt, da dann drauf rumzuschimpfen. Aber gut.
Ja gut, es ist das Internet, ne? Ja. Da wird
um die Story geschimpft noch
und gehatet.
Ja, genau. Haters gonna hate.
Das
und
ist so.
Ja. Ich glaube, das Label hat auch damit ein bisschen Geld gemacht. Mhm. Die haben auch dann, nachdem sie das alles fertig hatten und die Blu-ray schon verfügbar war, haben die dann sogar nämlich einen Kinorun gemacht und haben den dann für eine kleine limitierte Auswahl an Kinos, diese Kunstkinos, haben die den dann Ende letzten Jahres auch sogar genau so ins Kino gebracht.
Wild.
Ja. Das war auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung. Mal,
gefragt und, ne,
ja, das war auch interessant, weil in dem Kino.
Warst du da letzten Endes drin?
Ich war da, ja.
Warst da drin, ne? Ja.
Und da sind auch während der Vorstellungen einige Leute rausgegangen.
Warum denn?
Also, ich weiß absolut, dass dieser Film kontrovers ist und bleibt und auch nicht für jedermann geeignet ist.
Ja, ey, eindeutig. Der
das
ist
sollte
nicht
man vielleicht
für
Normalos, sagen.
Auch nicht für normale Anime-Fans.
Auch nicht für Leute, die sagen, ich habe schon viele Animes gesehen, ich gucke mir das jetzt auch mal an. Da muss man wirklich schon Special Interest haben.
Und eine gewisse Toleranz für solche Sachen, würde ich sagen. Also, dass man sowas nicht sofort verschmäht. Aber was würdest du sagen, was ist die Zielgruppe von dem Film? Hat er überhaupt sowas?
Das kann ich nicht beantworten. Ich bin jetzt im Moment in der Phase, dass ich mehr über den Ursprung und über das Source-Material von dem Manga rausfinden möchte. Weil da, wie gesagt, die Story um diese epische 3000-Jahre-Geschichte noch viel größer sein soll. Es gibt viel mehr Figuren. Kuroko hat einen größeren Anteil und auch seine Freunde sozusagen von diesem Gnom.
Und ja, aber der ist ja wirklich so Sidekick-mäßig und ein bisschen Comic Relief.
Untergekommen, ist aber auch irgendwie untergegangen. Der verliert sich irgendwann, ist der plötzlich da oder auch nicht. Und auch von den Hauptakteuren selber, von Nagumo und Akemi, werden zum Beispiel auch noch die Eltern spielen auch gar keine Rolle in dem Anime, die gibt's gar nicht.
Die werden nur einmal erwähnt,
dass die nicht erwähnt, da dass sind. Die nicht da sind, aber in dem Manga gibt es wohl auch den Storypart der Eltern und da würde ich mal auf jeden Fall, da bin ich interessiert.
Ja.
Zumal es ist auf jeden Fall auch, das kann ich noch nicht verifizieren, aber laut Wikipedia gibt es in dem ursprünglichen Manga keine einzige Vergewaltigungsszene. Also es gibt wohl Sex und es gibt auch Sex mit Dämonen, aber es gibt weder Vergewaltigung noch diese explizit tentakelmäßigen Übergriffe.
Ja, okay, also das haben sich dann wirklich die
Anime... Das ist interessant.
Das ist wirklich interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, dass das auch einfach voll der zentrale Bestandteil war, weil das halt einfach so schnell im Film kommt und ja im Grunde auch ständig.
Ja.
Das passiert ja wirklich...
Also wie gesagt, diese Information ist von Wikipedia kann ich jetzt nicht, ich habe noch nicht reingeguckt.
Ja. Gibt es denn den Manga in deutscher Sprache?
Nein.
Ist auch kein Release geplant oder sowas?
Nee. Nee.
Aber auf Englisch?
Auf Englisch könnte ich mir vorstellen, dass es das gibt, ja. Aber doch, das habe ich sogar gelesen. Auch wild. Es gibt, also es gab im Laufe der Jahrzehnte, ist ja jetzt wirklich schon eine Nummer her, dass das ganze Ding erschienen ist, wenn dann die ursprünglichen Mangas von 85 sind. Im Laufe der Jahrzehnte gab es ausländische Releases, also auch englische, wo dann Genitalien wieder nachträglich in den Manga eingefügt wurden, die ursprünglich nicht da waren. Das ist auch wild und bescheuert. Und ich frage mich manchmal, wie kann das denn sein, dass das immer so in den Vordergrund gerückt werden muss?
Ich mag vor allem grundsätzlich nicht, wenn etwas, was schon released ist, noch in irgendeiner Form nachträglich bearbeitet ist. Ja. Außer es ist vielleicht halt eben ein Remaster oder irgendwie eine Bildbearbeitung, dass das halt irgendwie auf einem Format wie Blu-ray dann halt besser aussieht. Ja. Aber irgendwelche Szenen rein oder Verschärfung oder so, das finde ich nicht cool.
Also im Endeffekt hat man jetzt heutzutage die um explizite Sex-Details erweiterten Anime- und Manga-Versionen verfügbar, die ursprünglich gar nicht da waren. Hm. Ist wirklich wild, aber ja. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man den Film ablehnt. Ich kann auch verstehen, dass man den nicht mag. Aber wenn man da auf jeden Fall offen für sein sollte, dass solche Themen damit eine Rolle spielen, dann sollte man sich den auf jeden Fall mal angucken, weil ich finde, der ist super unterhaltsam. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde sagen, du willst jetzt wissen, wie es weitergeht.
Also von der Handlung her würde ich es auf jeden Fall wissen wollen. Ich bin gespannt. Ich würde vielleicht noch den zweiten gucken und dann mal gucken, wie es ist. Weil du meintest ja, glaube ich, ich weiß nicht, du hast mir ja da ja schon mal so ein bisschen gelectured drüber, dass dann irgendwie Teil 3 oder 4 dann nicht mehr so sehenswert waren oder so.
Also so heißt das jetzt, wenn ich in Monologe abschweife und den Leuten irgendwas erzähle, dann habe ich gelectured.
Aber hallo, definitiv. Ja, ja, ich würde es gucken, weil ich hatte auch Spaß bei dem Film. Konnte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil eben zum ersten Mal gesehen und der war mir tatsächlich komplett unbekannt. Also auch so zu der Zeit, also ich bin jetzt eh nicht der Mega-Anime-Experte und habe da jetzt auch nicht so viel gesehen, aber halt doch ein bisschen was. Und zu der Zeit, wo ich mich damit mehr beschäftigt habe, ist mir der Titel auch nie untergekommen. Mhm. Also wirklich nada, null, kein bisschen.
Also und wenn du damit...
Interessant. Also wie ich ja schon zum Anfang gesagt habe, ich finde immer sehr cool, wenn ich jetzt noch nach Jahren des Filmeguckens nach einem Film sagen kann, Junge, was war das? Das habe ich so noch nicht gesehen.
40 Jahre.
Und das ist schon extrem geil. Und das freut mich, dass ich den dadurch jetzt so sehen konnte. Auch cool, dass der in dieser schönen Bildqualität, in diesem schönen Schnitt mit der deutschen Synchro halt ist. Das war schon ein Erlebnis jetzt, der Film.
Mhm. Also ich habe jetzt viele Jahre, wie gesagt, nur diese gekürzte englische Version gekannt. Und die englische Synchro war auch immer sehr, sehr charmant und die hat mir auch immer als, habe ich auch immer im Bekanntenkreis, wenn es mal dazu kam, dass dieser Film ein Gesprächsthema war, dann habe ich auf jeden Fall immer direkt die englische Version auch empfohlen, weil die Synchro war wirklich sehr, sehr gut und das ist auch nicht unbedingt üblich für Animes im englischen Sektor, die gedubbt sind, synchronisiert sind. Und vor allen Dingen nicht zu der Zeit, wo der rauskam. Also da steckte wirklich Geld hinter und die haben gute Sprecher gewählt. Also das war auch zum Beispiel, wenn man sich das auch nochmal vorstellt, wenn ein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißen, Central Park Media, glaube ich, das war so ein Label, die haben gesagt, okay, wir steigen hier in den Markt ein, wir bringen Anime-Sachen raus. Und was gibt es denn da für Titel, die wir verkaufen könnten? Und die haben sich für ihr erstes Release überhaupt in England für Urotsuki Dojo entschieden.
Und wild.
Ja.
Bei den Sitzungen wäre ich gern dabei.
Ja.
Was da so die Faktoren waren, dass sie sich... Ich meine, ein Faktor könnte da auf jeden Fall sein, ja, wir wollen mit so einem Boom einsteigen.
Ja.
Und da hast du ja wirklich... Ich meine, ne, auch wenn der Kontroversen spawnt, der Film, ne, schlechte Presse gibt es ja gar nicht. Und dann wird darüber geredet und dann hast du halt deine Gratiswerbung. Und natürlich auch eine Polarisierung von den Leuten. Da wirst du dadurch natürlich halt gerade bei der Thematik viele Leute haben, die dann sagen, ja, nee, gucke ich mir auf keinen Fall an. Aber dadurch, dass das dann ja so vielleicht so ein bisschen kontrovers diskutiert wird, werden halt deine Leute, die du eigentlich erreichen willst, überhaupt erst darauf aufmerksam, dass es den Film gibt.
Genau.
Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Gedankengang gewesen ist.
Ja, also ist auf jeden Fall wirklich, wenn man über diesen Titel stolpert, dann danach vielleicht im Internet sucht, dann findet man leider direkt die falschen Angaben mit, oder was heißt die falschen Angaben, aber es geht direkt in die falsche Richtung, was man findet.
So in die Sensationslüster,
ne? Genau, ja, genau. Es geht direkt nur auf Sex, Hentai, Tentakel, alles das findet man sofort zu diesem Film und das wird dem eigentlich gar nicht gerecht.
Ja, und man muss fairerweise sagen, das findet man halt auch alles in dem Film.
Das findet man
halt
auch.
Das ist halt nicht gelogen, das ist einfach da. Aber ja, es ist nicht vergleichbar, dass so Sexszenen so in einen normalen Film halt eingebunden werden. Ich glaube, der einzige Film, der mir da noch einfällt, wo das ähnlich explizit dann ist, wäre Nymphomaniac.
Mhm.
Wo das dann auch in dem Film so ist, also von Trier von 2000.
Ja.
13, 14?
Weiß ich nicht genau. Lars von Trier ist dein Thema.
Das ist mein Thema, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, von wann du informiert bist. Aber das ist jetzt der einzige Film, der mir nur einfällt, der das so explizit halt hat. Mhm. Und das ist aber auch schon noch eine andere Nummer.
Ja. Und das war ja auch bewusst auf die sexuelle Darstellung auch.
Ja, aber gut, das ist ja jetzt hier bei Urotsuki Doji ja auch bewusst. Also ne, das werden die ja auch...
ja.
Da haben die ja viel Production Value reingesteckt und
auf jeden Fall, also der ist wirklich ordentlich animiert, es gibt das ist wirklich spannend, man fühlt mit den Figuren irgendwie auch mit und zum Ende hin gibt es dann nämlich noch den großen Twist und wir haben ja schon mal ein paar Mal erwähnt, dass wir hier auch keine Tabus vor oder Stops vor Spoilern machen. Und in dem großen Twist wird nämlich dann sich herausstellen am Ende, dass der vermeintlich gefundene Chojin, der die Welten vereinen soll, nämlich eine böse Agenda hat und dadurch erstmal die vorhandenen Welten alle zerstören will, um die dann nochmal neu zu formen und dass auch nicht Nagumo der Chojin ist, sondern Nagumo nur der Vater des Chojin sein wird und quasi seine gefundene Freundin Akemi dann die Mutter des Chojin wird und der dann auch schon aus dem Mutterleib kommuniziert und sich mitteilt und sagt, das habe ich vor.
Ja.
Und am Ende der dritten OVA oder am Ende des Films ist quasi auch die Apokalypse schon am Start. Der riesengroße Übergott oder Nagumo, der in dem Fall ja wie gesagt der Vater ist, der ist dann nämlich erstmal die ganze Welt am Zerstören.
Und das richtig mit Aggression und ordentlich Power. Also der wird ja auch ein richtig starker Dämon.
Ja.
Und ja, hat dann eigentlich auch gar nichts mehr zu tun mit dem kleinen schüchternen Jungen, der da vor der Mädchenumkleide hockt.
Ja.
Die Zerstörungsszene, die sah auch sehr geil aus, fand ich.
Mhm.
Also wie da die Stadt vernichtet wird, wie die Monster bekämpft werden, wie da alles splattert und weggort.
Also diese ganzen Horrorelemente sind auch ziemlich stark. Es gibt ja auch so eine Szene, wo eine Figur in so einen Gang reinblickt und da liegen überall schon zerfetzte Leichen und wo die Eingeweide rauslaufen. Dann gibt es Szenen, wo Blut aus den Augen läuft und so. Also es ist wirklich, die haben sich ja wirklich Gedanken gemacht und aber auch das entsprechend inszeniert. Also die Horroraspekte sind nicht zu vermeiden. Ne? Also das kann man nicht abstreiten.
Korrekt.
Ja.
Korrekt.
Ja.
Ja.
Von mir aus.
Ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel ein zum Film. Ich werde mich da auf jeden Fall auch noch so ein paar Sachen lesen wollen und mich da so ein bisschen mit beschäftigen wollen.
Du bist ein Perverser.
Ich kannte den Film noch nicht, im Gegensatz zu dir. Ja. Und hab den nicht dieses Jahr schon 5-mal gesehen.
Ich habe den dieses Jahr auch nicht 5-mal gesehen.
Aber ich, du hast ihn schon mehr, 3-mal? Weißt du, irgendwie, du hast ihn 2 Leuten mindestens gezeigt, hast du doch erzählt. Beschämtes Husten.
Nee, ich habe den Ende letzten Jahres im Kino gesehen. Mhm. Und dann habe ich mit einem Freund von mir die weitere Reihe bis zum Ende durchgeguckt.
Ah, so war das. Ja, stimmt. Aber dann habt ihr 2 und nachfolgenden noch geguckt gehabt. Stimmt, stimmt, so war das.
Aber auch mit der Ansage, das wird nichts mehr am Ende. Aber,
aber wir tun's
es wollte trotzdem jemand wissen, wie es weitergeht.
Ja, sehr gut. Ja, schön. Ja, wilder Film. Auf jeden Fall nicht für jedermann. Aber also ich würde vielleicht sagen, also für Leute, die generell am abseitigen und bizarren und schockierenden und tabubrüchlerischen Filmen Spaß haben, sollten sich den angucken. Also der hat definitiv eine historische Relevanz.
Ja.
Und kann man durchaus gucken. Also ich finde, es ist kein Schund, auch wenn der vielleicht Schundelemente hat, ist das einfach eine interessante Mischung. Aber seid auch gewarnt, wenn sowas zu viel ist, dann Finger weg.
Ja, eine Sache vielleicht noch.
Und nicht mit Kindern gucken, sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Ja.
Absolutely not for children, steht auch immer drauf. Also stand früher immer zumindest drauf. Eine Sache sei vielleicht noch erwähnt, denn witzigerweise die vierte und fünfte Episode der OVAs, die wurde nämlich dann auch relativ kurzfristig zu einem Filmschnitt, Urotsuki Dojo 2, und geht demnach auch nur etwas über 80 Minuten, ist auch ein bisschen kürzer alles. Die zweite Filmfassung, die hat es sogar damals schon in den 90ern bis in die deutschen Videotheken geschafft, mit einer Synchro, wurde da aber auch ordentlich gekürzt, sodass der dann nochmal kürzer ging als sowieso schon. Und das Label Scene Strange, wir machen hier keine Werbung, aber die waren dann so gut und haben sich dann auch noch dafür die Rechte geholt und haben den zweiten Teil direkt noch im gleichen Jahr hinterher nachgeschoben, auch als Blu-ray in einer hochauflösenden Version, und haben sich aber dann der alten deutschen Synchro von, ich glaube, Warner bedient, die den damals rausgebracht haben. Also ist schon krass. Also die gibt es auch, ist auch verfügbar, ist wie gesagt keine Werbung, nur falls man sich wundern sollte.
Ich muss mal sagen, Ehre wem Ehre gebührt, also ich hatte ja auch das Mediabook in der Hand, das ist schon ein fettes Teil geworden.
Ja, das ist schon, ja, ist wirklich ein Premium-Mediabook, ne? Und nur falls man sich dann wundert und sich dann beide Filme kauft sozusagen, die haben beide unterschiedliche Synchros, beide unterschiedliche Sprecher für alles. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Aber ja, was, die können ja auch nichts dafür, dass damals ein Label sich entschieden hat, hey, wir bringen nur den zweiten Teil raus.
Ja, auch weird choice.
Ja, auf jeden Fall, das Mediabook sei auf jeden Fall auch nochmal zu empfehlen für viele, viele, viele Details und Infos. Das Mediabook enthält nämlich einen großen Buchteil, nicht nur mit Fotos ausgestattet, sondern Text von Christoph N. Kellerbach, und das ist auf jeden Fall sehr lesenswert.
Alles klar, haben wir das Product Placement erfolgreich und unauffällig untergebracht.
Ja.
Und ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier an der Stelle.
Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Same, same, interessant, coole Filmwahl. Wie gesagt, hat mich gefreut, den mal gesehen zu haben. Jetzt kenne ich den und mal gucken, ob wir irgendwann vielleicht bei Teil 2 landen. Never know.
Wer weiß. So.
Alles klar, dann.
Vielleicht hat es euch auch Spaß gemacht.
Vielleicht auch nicht, aber.
Oder wir
ist
sind
auch,
jetzt.
Ist auch egal.
Wir sind jetzt Hauptsache, der perverse Podcast.
Hauptsache, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Alles klar, wir verabschieden uns.
Tschüss.
Tschüss.